Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics IPO Spotlight. Gemeinsam mit der Wiener Börse sprechen wir mit einigen der besten Expertinnen Europas über den Weg von Unternehmen und Scale-ups an die Börse. Zugang zum gesamten europäischen Anleihenmarkt, das bietet das österreichische Fintech CMTA an. Mit Hauptsitz in Graz ist das Unternehmen rund um CEO Christoph Müller heute einer der führenden Technologieanbieter im europäischen Fixed-Income-Markt und betreut Kunden in mehreren Ländern. Im Hinblick auf das weitere Wachstum wird dann natürlich auch das Thema IPO interessant und genau darüber spreche ich heute im Podcast mit CEO Christoph Müller. Herzlich willkommen.
Hallo Jakob, danke. Freut mich, dass ich da sein kann.
Freut mich auch sehr, dass du dich heute in den Podcast zuschaltest. CMTA, ich habe es vorher schon erwähnt, ist eines der stärksten wachsenden Fintechs Österreichs. Für alle, die das Unternehmen noch nicht kennen, was macht ihr?
Ich denke, es wird relativ viele Zuhörer geben, die CMTA aktuell noch nicht kennen, da wir im institutionellen Anleihenhandel und dabei ausschließlich im B2B-Geschäft tätig sind. CMTA ist ein daten- und softwaregetriebenes Unternehmen, das im Anleihenhandel, aber auch in der Platzierung und in Kapitalmarktinfrastruktur tätig ist. Das heißt, unser Ziel ist es, den Markt für Investoren, aber auch Emittenten jeder Größenordnung zugänglich zu machen. Man kann sich das so vorstellen, dass dieser europäische Kapitalmarkt in all shapes and colors fragmentiert existiert. Das heißt, jeder kennt vermutlich noch so die großen Versicherer oder die großen Fondsgesellschaften Europas. Darunter gibt es aber einen sehr, sehr breiten Markt an regionalen Unternehmen, an Gebietskörperschaften, Banken jeder Größenordnung, vom regionalen Player bis hin zur großen europäischen Investmentbank. Und das Ziel der CMTA ist es, über unsere Softwareplattform Kunden der verschiedensten Größenordnungen einen gemeinsamen, effizienten Markt zu ermöglichen. Vielleicht da auch ein paar Worte zur Anleihe selbst für diejenigen, denen das Thema neu ist. Der Anleihemarkt ist im Privatkundenbereich vermutlich vielen nicht so bekannt, obwohl er der größere Markt als der gesamte Aktienmarkt ist. Die Anleihe ist das Instrument, das die Fremdkapitalseite abbildet. Das heißt, wenn sich ein Unternehmen refinanziert, hat es neben dem klassischen Bankkredit oder Private Credit als eine Möglichkeit den Anleihenmarkt. Und hier begleitet die CMTA Emittenten in der Strukturierung, in dem Blick darauf, wie möchte ich meine Anleihe gestalten, um bestmöglich am Markt platzieren zu können, hat allerdings auch eine Lösung für den Sekundärmarkt. Und das bedeutet, unabhängig von der Emissionsgröße einer Anleihe, Liquidität zu schaffen und zwischen Investoren Liquidität herzustellen.
Mhm. Super spannend. Und du hast das gerade auch erwähnt, der Anleihenmarkt ist größer als der Aktienmarkt. Also jetzt sind natürlich viele der Hörerinnen haben in den letzten Jahren verstanden, Aktien-ETFs kann man bei Neobrokern und Co. bei der Wiener Börse und so weiter natürlich kaufen. Anleihen sind doch nicht so ein Fokus. Kannst du uns ein bisschen Einblicke geben in diesen Markt? Also der dürfte riesig sein.
Ganz genau. Und eine Herausforderung dieses Anleihenmarktes ist es, dass ein Emittent meist nicht nur eine Anleihe ausstehen hat, sondern Dutzende oder manchmal viele hundert. Was bedeutet das? Wenn du heute die Aktie von einem Unternehmen kaufen möchtest, dann gibt es für diesen Eigenkapitalanteil meist eine oder manchmal zwei Aktiengattungen. Und damit trifft sich an einer Börse der Käufer und der Verkäufer relativ problemlos und so entsteht Liquidität. Bei Anleihen ist es so, dass oft auf einzelne Projekte, auf einzelne Unternehmungen Zahlungsvorgaben Anleihen geschaffen werden. Das heißt, eine Anleihe hat in den allermeisten Fällen ein Endfälligkeitsdatum, an dem sie zurückgezahlt wird. Sie hat einen Coupon, das ist die Zinszahlung, die dem Investor geleistet wird, dafür, dass er das Geld zur Verfügung stellt. Und Sie hat eine Emissionsgröße. Das heißt, zum Beispiel ein ausstehendes Volumen von 500 Millionen Euro. Und je nachdem, wie diese Emissionsgröße gestaltet ist, hat die Anleihe einmal per se einen etwas leichter stattfindenden Handel, weil es mehrere Investoren und dadurch automatisch einen lebendigeren Sekundärmarkt gibt. Oder aber sie wurde vielleicht geschaffen für einen Investor und wurde über viele Jahre gar nie gehandelt. Das heißt, die Anleihe als solche ist nicht nur ein komplexes Instrument, sondern sie ist sehr oft auch über viele Jahre stabil in Portfolien von Unternehmen platziert. Und da haben wir 2018 begonnen, einen Softwareansatz zu verfolgen, der Kundenbedürfnisse, Handelsströme, regulatorische Vorgaben analysiert und so diese Portfolien versteht, damit wir Liquidität aktiv herstellen können.
Alles klar. Ich glaube, euer Anspruch ist es ja, eure Mission ist es, diesen Anleihenhandel eben transparenter und effizienter zu machen. Warum war der Handel in solchen illiquiden Assets eigentlich so schwierig und wie seid ihr dann letztendlich auf euer Geschäftsmodell gekommen?
Man muss sich das so vorstellen. Der Bondmarkt ist historisch ein sehr telefon- und salesgetriebener Markt gewesen. Genau wegen dieser Fragmentierung. Und nach der Finanzkrise kam durch die Regulatorik und durch Risikomanagementvorgaben eine breite Anforderungspalette auf die Portfolien zu, wo es darum geht, wie darf ich investieren? Wie beeinflusst ein Investment meine Eigenkapitalvorgaben? Wie ist das Portfolio gestaltet etc.? Und dadurch hat diese breite Vermarktung, aus der heraus im Prinzip Anleihen verkauft wurden, zu Ineffizienzen geführt. Das heißt, wenn du ein Asset, das heute vielleicht nur mehr 10% der potenziellen Anleger kaufen dürfen, im alten Stil vermarktet hast, hast du fast analog zu Spam sehr viele Leute mit Informationen beliefert, die für sie keinen Mehrwert hatten. Da kam Matching Engine Software für uns als die Paradelösung für dieses Problem in Frage. Das heißt, wir haben 2018 begonnen, unsere eigene Software zu bauen und diese Plattform namens James simuliert sämtliche Faktoren, die ausschlaggebend sind, warum ein Kunde eine Anleihe kaufen kann oder warum sie von Haus aus ausgeschlossen ist, warum sie in seinem Portfolio Sinn machen kann, etc. Das passiert in Sekundenschnelle über tausende Portfolien und hat damit die Auswirkung, dass wir, wenn wir eine Anleihe bekommen, nicht mehr hunderte Kunden darauf ansprechen müssen, sondern dass uns die Software auswertet, für welches Portfolio ist diese Anleihe am treffendsten.
Alles klar. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, ihr seid mit eurer Software als Plattform positioniert zwischen Käufer und Verkäufer. Klassisches Businessmodell der Plattform mit Revenue Cut oder wie funktioniert
das? Das Geschäftsmodell hat im Prinzip zwei Komponenten. Das erste, du hast es gerade angesprochen, ist das klassisch transaktionsbasierte Geschäft. Da treten wir als Intermediär auf und sobald wir für einen Kunden die passende Anleihe identifiziert haben oder die Liquidität finden konnten, die er im Verkauf sucht, koordinieren wir den Handel, die Abwicklung, das regulatorische Reporting, alles, was notwendig ist, damit du den Handel durchführen kannst. Und da besteht unser Verdienst im Spread zwischen dem Kauf- und dem Verkaufspreis. Also klassisch transaktionsbasiert. Ein weiteres Thema ist die Unterstützung der Emittenten. Wenn man als Emittent sich über eine Anleihe finanzieren möchte, dann analysieren wir über unseren Datenschatz, den wir jetzt seit 8 Jahren aufgebaut haben und wo natürlich durch die Lösungen und die technischen Möglichkeiten, die in den letzten Jahren noch stark angewachsen sind, sehr viel möglich ist. Das gesamte Marktumfeld, wir analysieren Strukturierungsvarianten, Nachfrage, Bedarf, Vergleichsemittenten und können so dem Emittenten bereits vor dem an den Markt gehen einen sehr guten Einblick geben über das Format, das er wählen möchte, über seine Platzierungschancen, über Zinskosten. Und da bekommen wir ein Mandat des Emittenten, ihn an den Markt zu bringen. Das heißt, da werden wir vom Emittenten bezahlt. Was es dann noch als, ich würde es jetzt einmal Infrastructure as a Service nennen, gibt, ist das zur Verfügung stellen unserer Infrastruktur für andere Marktteilnehmer. Und da sind wir klassisch in wiederkehrenden Erträgen, die natürlich für jedes Haus, das auch eine transaktionsbasierte Seite hat, einfach sehr interessant sind im Aufbau der Infrastruktur und in der gemeinsamen Kostentragung.
Alles klar. Also jetzt mal angenommen, ich würde eine Anleihen-App auf den Markt bringen wollen, will das dahinter nicht bauen, könnte ich euch quasi als Basis nehmen, um sowas auf den Markt zu bringen.
Ja, also wenn du eine App an den Markt bringen möchtest und du brauchst dafür regulatorische Infrastruktur, Settlement-Infrastruktur. Du brauchst die Fähigkeit, Dinge für den Kapitalmarkt in hochprofessioneller und effizienter Weise so abzuwickeln, dass du von Anfang an und von Gründung der Firma weg Prozesse von der grünen Wiese weg digitalisiert gedacht und geschaffen hast, dann bist du bei uns richtig, weil da können wir dir im Prinzip Lösungen anbieten für die gesamte Kette, die eine Anleihe entstehen lässt, bis sie erfolgreich beim Investor platziert ist.
Alles klar. Ihr seid seit 2017 unterwegs. Kannst du uns mal so ganz kurz einen Überblick geben, die Wachstumsstory bisher? Was waren so die 2, 3 Schlüsselmomente in der Geschichte des Unternehmens?
Der erste Schlüsselmoment war ganz sicher die Konzessionserlangung in Österreich. Das ist der Moment, von dem an du die Fähigkeit hast, in diesem Geschäft tätig zu werden. Und kurz darauf kam dann der zweite große Schlüsselmoment. Wir haben grundsätzlich geplant, im ersten Jahr einmal ein Handelsvolumen im dreistelligen Millionenbereich abbilden zu können. Es ist für jedes Netzwerk die Gründungszeit die schwierigste. Der Mehrwert für deine Kunden, der Mehrwert für deine Handelsteilnehmer, für deine Emittenten steigt exponentiell mit wachsendem Netzwerkeffekt. Und da konnten wir es tatsächlich schaffen, sehr, sehr schnell im deutlichen Milliardenbereich zu landen und von Kunden das Feedback zu erhalten, dass wir durch diese präzise und relevante Ansprache für sie einen echten Mehrwert bringen. Und das wurde sofort belohnt durch eine deutlich schnellere Kundengewinnung und durch ein deutlich schnelleres Ansteigen des Handelsvolumens, als wir es in unseren Geschäftsplänen hatten. Und dieser selbstverstärkende Netzwerkeffekt war dann auch der Moment, in dem wir gewusst haben, das Modell funktioniert nicht nur, sondern es skaliert. Es bestärkt sich selbst enorm durch jeden Markt und durch jedes Kundensegment, das wir erfolgreich dem Netzwerk hinzufügen. Und das war dann auch der Punkt, an dem wir entschlossen haben, uns Partner zu suchen, aktiv Funding aufzunehmen, um Netzwerkwachstum und das Ausrollen in europäische Märkte in den Vordergrund zu stellen und es auch bewusst für ein paar Jahre die Investition in diesen Infrastrukturaufbau zu gehen.
Spannende Sache. Die CMTA ist ja bereits als Aktiengesellschaft strukturiert. Ich glaube, von Beginn weg, welche Vorteile bringt das mit sich und was war letztlich die Absicht, das gleich so aufzusetzen?
Wir haben als Finanzinstitut von Haus aus eine sehr starke Regulierung, der wir unterliegen. Das heißt, Prüf-, Dokumentations- und Governance-Standards sind von Haus aus sehr, sehr hoch. Damit ist der Weg zur AG nicht weit. Und bei uns gab es da sehr früh die Entscheidung, die Vorteile in der Reputation in Bezug auf klare Strukturen, auf die Governance der AG damit von Anfang an für uns zu nutzen. Du musst da am Anfang dieses Zusammenspiel lernen. Aufsichtsrat, Aktionäre, Vorstand. Wo hast du Berichtspflichten? Wo hast du Veröffentlichungspflichten? Etc. Und da die AG für uns in Bezug auf spätere Kapitalmarktoptionen der CMTA immer das Go-To-Vehikel war, haben wir uns entschieden, das einfach von Anfang an, ich sage jetzt wirklich früh zu lernen, eine gute AG zu sein.
Alles klar. Man könnte es ja auch so lesen, dass diese Aktiengesellschaft möglicherweise auch eine Vorbereitung zur IPO-Readiness ist, oder?
Ganz klar. Eindeutiges Ja.
Okay. Dann lass uns gleich über dieses Thema sprechen. IPO, dass es ein Thema für euch ist, ist jetzt, glaube ich, klar. Wann könnte es soweit sein? Wie stellst du dir das vor? Wie habt ihr da eure Pläne gemacht?
Ein IPO hat ja nicht nur die erwähnten Vorteile der Reputation, der Governance und dass ein Aktionär weiß, welche Standards er bekommt, ja, sondern es schafft halt auch Liquidität. Es schafft Liquidität für Frühinvestoren, für Mitarbeiter, für Kernaktionäre. Es erleichtert die Kapitalaufnahme und eine börsennotierte AG trägt aus meiner Sicht auch zu einem funktionierenden Kapitalmarkt deutlich bei. Das heißt, davon profitieren nicht nur Unternehmen selbst, Aktionäre und Mitarbeiter, sondern da wir uns als ein Teilnehmer dieses Ökosystems sehen, da wir das Ökosystem des österreichischen Kapitalmarktes für uns nutzen, aber auch ein vitaler Teil davon sind, hat es für uns, wie gesagt, immer viel Sinn gemacht, den Gedanken von Anfang an sauber durchzuspielen und mit auf die Reise zu nehmen. Für uns bedeutet es, dass wir die nächsten 2-3 Jahre noch mit dem Rollout verbringen werden. Wir sehen, wir haben im Kern ein hochprofitables und hochskalierungsfähiges System. Unsere Software, die wir jetzt zum Kunden bringen, bringt einen echten Mehrwert, bringt einen wirklichen Datenvorteil und unser ganzes Unternehmen ist in seinen Prozessen so aufgebaut, dass die Skalierung jetzt der logische Schritt ist. Wir möchten das jetzt die nächsten 2-3 Jahre erfolgreich in sämtlichen europäischen Märkten umsetzen. Dann haben wir aus unserer Sicht einen Wert und einen Moment in der Reife des Unternehmens erreicht, wo ein IPO sehr schön zur Geschichte passen kann und wo das Unternehmen und spätere Aktionäre einen schönen Einstiegszeitpunkt finden.
Mhm. Alles klar. Du hast es vorher schon schön gesagt, Gründe für so einen IPO, Liquidität, das heißt, das geht auch in beide Richtungen, das heißt quasi bestehende Investoren, Mitarbeiter, die Shares am Unternehmen haben, haben dann die Möglichkeit, die zu verkaufen und gleichzeitig neue Investoren, Anleger die Chance zu investieren. Das heißt, man denkt quasi die Liquidität in beide Richtungen, oder?
Ganz genau. Es geht um Liquidität in beide Richtungen. Es geht um die Weiterentwicklung der CMTA als Aktiengesellschaft. Das bedeutet, um einen Free Float, das Öffnen für weitere Aktionäre und damit auch das Fortschreiben der Geschichte von der Investition durch klassische Early-Stage-Investoren über den späteren strategischen Partner und dann hin zu einer öffentlich notierten Gesellschaft.
Alles klar. Und in dem Kontext wäre die Wiener Börse vermutlich ein Thema, oder? Sich das mal anzusehen.
Auf jeden Fall. Wir haben uns das auch schon angesehen und da kann ich jetzt vielleicht aus dem Anleihen-Universum noch was mitnehmen, was der ein oder andere nicht weiß. Die Wiener Börse ist nicht nur ein international vernetzter, hochinteressanter Marktplatz und wir als österreichisches Unternehmen, das sich auch in einer regional verwurzelten Stärke, aber dabei stark internationalisiert sieht, haben daraus schon eine gewisse Neigung dorthin. Sondern die Wiener Börse ist tatsächlich einer der größten Anleihe-Listing-Plätze der Welt. Das ist, denke ich, sehr vielen nicht bewusst. Die Wiener Börse hat da vor rund einem Jahrzehnt eine riesige Erfolgsgeschichte begonnen und listet heute jedes Jahr viele 10.000 Bonds. Und damit passen wir auch da sehr gut gemeinsam in dieses Ökosystem.
Alles klar, ja, das wäre natürlich ein Perfect Match. Dann werden wir uns das in den nächsten Jahren natürlich gerne anschauen, wie sich das bei euch entwickelt. Noch eine Abschlussfrage generell zum Thema Fintech in Europa, zu dem ihr ja auch zählt. Man hat da so richtig gesehen in den letzten, sagen wir mal, 5 Jahren, dass die Neobroker, die Neobanken und so weiter, die Fintechs as a Service und so weiter, sich sehr dynamisch entwickelt haben. Denkst du, ist Fintech irgendwie so die heimliche Stärke Europas?
Ich denke, dass Fintech durch die Regulatorik, die in Europa existiert, sehr früh zu Effizienz, zu intelligenten Lösungen und Prozessen getrieben wurde. Und dass in dem Fall Regulatorik nicht der Gegner der Innovation war, sondern tatsächlich oft der Auslöser dafür. Zusätzlich haben wir in Europa wahnsinnig gute Köpfe, auch eine gute Community, hochmotivierte Personen. Also ich würde Fintech, aber auch Startup generell in Europa sehr, sehr positiv sehen. Das, woran man arbeiten kann, ist noch die Fundraising-Fähigkeit. Wir haben da die Situation, und ich glaube, du beschäftigst dich damit tagtäglich, dass die USA, was das Raisen von Kapital in Frühphasen von einem Unternehmen einfach deutlich stärker ist. Und ich denke, wenn da der Regulator, die Gesetzgebung, ein Umfeld schafft, das es Gründern noch leichter macht, in frühen Phasen auch mal für eine Idee, die vielleicht scheitert, Kapital raisen zu können, dann würde uns das noch stärker helfen, diese Innovation, die im Geist, in den handelnden Personen, in der Innovationskraft da ist, auch auf den Boden zu bringen. Ich muss aber sagen, dass ich in Bezug auf Fintech mit unserem Umfeld wirklich sehr zufrieden bin und denke, es ist eine wirkliche Stärke, nicht nur von Europa, sondern tatsächlich, wenn du mal so nach Wien schaust, was da inzwischen alles da ist, ja, da ist Österreich ganz vorne dabei, und da brauchen wir uns, glaube ich, wirklich nicht verstecken.
Perfekt, das waren noch super Abschlussworte für dieses Interview. Christoph, vielen Dank.
Ich danke dir.
So, das war die heutige Folge des Trending Topics Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch 4-5 Sterne als Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu zukünftigen Gästen schickt uns jederzeit gerne eine Mail an feedback@trendingtopics.at. Weitere News zu allen Inhalten gibt es natürlich tagesaktuell auf trendingtopics.eu. Danke an dieser Stelle an GeoCars für die tolle Post-Production. Euch danke fürs Zuhören. Bis bald.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.